Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reisewarnung. Diesmal sind wir wieder zu dritt, denn bei mir sind Barbara Bustler. Hallo.
Hallo Brigitte.
Und Christian Selper.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich.
Aller guten Dinge sind drei,
ja? Ja, wir waren in der vorigen Folge schon zu dritt, Steffi, du und ich. Und jetzt, Steffi hört uns hoffentlich draußen, dafür ist Barbara hier.
Das freut mich auch, mal wieder dabei zu sein.
Ja, stimmt. So wie beim letzten Mal, jemand, der schon lange nicht mehr dabei war. Und du hast jetzt sozusagen dreimal in Folge, nachdem du dich monatelang rar gemacht hattest.
Ja, ja, wir sind immer etwas unregelmäßig
verteilt. Ja, genau,
verteilt,
man kann sich auf nichts verlassen, naja. Gar nichts.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Wir wollen heute reden über einen Mann, über den die katholische Kirche in den letzten Wochen sehr viel geredet hat, nämlich über Papst Leo den 14. Hattet ihr den auf dem Schirm?
Tja, wir würden uns gerne als die großen Experten präsentieren, die nachher alles vorher gewusst haben. Aber ich muss zugeben, nein, für mich war das eine große Überraschung, obwohl natürlich bei uns rauf und runter im Haus und auf den Gängen und auf den Fluren diskutiert wurde, wer wird denn jetzt der neue Papst? Aber ich glaube nicht, dass jemand ihn auf der Rechnung hatte, oder Barbara?
Ja, mir ging es genauso. Wir hatten natürlich im Vorfeld einige Kardinäle sozusagen im Blick, mit denen wir ja auch in Projektpartnerschaft sind und uns das ganz genau angeschaut, wer da was werden könnte. Aber dann ist es doch ein für mich absoluter Überraschungskandidat geworden und das war ein unglaublicher Moment.
Ja, also wir hatten ja so eine Liste natürlich hier beim Münchner Kirchenradio und er war drauf. Aber ziemlich weit unten. Also wir wussten, dass es ihn gibt, würde ich mal sagen.
Okay, also ein halber Punkt für euch.
Wie habt ihr denn die Wahl erlebt, verfolgt? Seid ihr vom Fernseher geklebt oder wie war das bei euch?
Ja, ich glaube, das ist ja so ein...
Wobei die Wahl erlebt ist, das Ergebnis der Wahl aufgenommen.
Das Ergebnis der Wahl mitbeobachtet, muss man ja sagen, gerechterweise. Ja, ich glaube, das ist ja so ein Moment, an den sich ja viele erinnern werden. Es gibt ja diese Momente, wo war ich als? Und das war ganz sicher auch wieder so der Leo der 14. Wir waren bei Missio. Und aha, zwar nicht ganz allein, sondern mit einem Projektpartner aus den Philippinen, Brigitte, den auch du kennst.
Ja.
Nämlich Pater Flavi Villanueva war bei uns zu Besuch für einige Tage. Den hatten wir ja noch gemeinsam im Februar auf den Philippinen besucht. Und
darüber haben wir im Podcast noch nichts erzählt.
Genau,
aber
das
ich war
noch
im Februar auf den Philippinen und habe den kennenlernen dürfen. Sehr beeindruckender Mann.
Ja.
Das werden wir noch erzählen.
Und
genau,
das wird noch erzählt. Ich möchte auch gar nicht allzu sehr vorgreifen.
Ach, so ein bisschen
das
schon.
Das Schöne war nur, er war bei uns in München. Es ist jemand, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der vormalige Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, jetzt vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag steht. Und das ist einer der mutigen Männer, die das ermöglicht haben. Und der war bei uns ein paar Tage.
Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn du drüber sprichst, ja.
Ja, und wir hatten mit ihm einige Gespräche mit Persönlichkeiten, Einzelpersönlichkeiten geführt. Wir hatten auch noch Pressegespräche. Wir hatten eine Veranstaltung, die sehr, sehr gut war. Und an dem Abend hatten wir eigentlich vor, Karaoke zu singen, weil das auf den Philippinen äußerst beliebt ist. Und Christian, du warst auch noch da.
Ja, ich war auch im Haus. Ich hatte mich nicht auf einen Karaoke-Auftritt vorbereitet. Aber wir waren natürlich so ein bisschen in der Stimmung, naja, schauen wir mal, was da in Rom jetzt passiert. Weil es waren ja schon ein paar Tage das Konklave im Gange und irgendwie zwei Tage waren es, glaube ich.
Ja, das war verhältnismäßig.
Ja, aber so mit diesen Vorbereitungen dafür waren ja schon ein paar Tage im Voraus.
Neun Tage Trauerzeit war ja vorher. Da wurde ja gefühlt schon gewählt.
Naja, und wie Barbara sagt, wir waren ein bisschen eben auf der Schiene, was ist denn, wenn jetzt ein Kardinal gewählt wird, den wir als Missio München kennen?
Und gerade Philippinen, da gab es ja einige heiße Kandidaten.
Richtig.
Die wir weiter oben auf der Liste
und
hatten.
Und wir hatten natürlich Anfragen seitens einiger Journalisten, die dann gesagt haben, Leute, wenn das einer von euren wird, dann wollen wir ganz schnell jemanden vor der Kamera, der das kommentiert. Und das war so ein bisschen unser Mindset. Mhm. Also bin ich zum Christian ins Büro rüber und habe zu ihm gesagt, du pass auf, wir feiern jetzt mit Pater Flavi unten in unserer schönen Kapelle, wunderbare Kapelle aus Malawi, Messe. Das dauert etwa 20 Minuten. wenn was ist, komm.
Und plötzlich kam der weiße Rauch am Schornstein. Die Möwen sind weggeflogen, der Rauch kam. Es haben ja, wie du sagst, eingangs die Katholiken weltweit alle verfolgt, aber noch viel mehr, glaube ich. Also es war ja überraschend, wie groß das weltweite Interesse, aber eben auch hierzulande an diesem Schornstein war. Kommt jetzt schwarzer oder weißer Rauch und was
und
machen
wie
die Möwen?
Wie viele Möwen sind gerade da, ja.
Und plötzlich war das eben dieser Moment, der alle elektrisiert hat. Ich bin ein Stockwerk höher gelaufen und da waren unsere Gäste eben schon versammelt und wir haben einen großen Bildschirm angemacht und alle haben dann auf diesen Schornstein geguckt.
und dann gewartet. Eine ganze Stunde war es ja fast, ne? Oder war es eine ganze Stunde?
Wer wird jetzt da ans Fenster treten oder an den Balkon treten, dieser Loggia des Petersdoms? Und darauf haben wir dann gebannt gewartet.
Wie ging es dem Flavi? Hat er da gedacht, oh Gott, oh Gott, oh
ja,
Gott,
der hatte
nicht einer von meinen Chefs?
Der hat ja sofort mit jemandem telefoniert, der, glaube ich, in Rom war zu der Zeit. Und dann waren die ja auch so ein bisschen ähnlich wie Fußballfans, dann doch so in der Stimmung, was ist jetzt, wenn die Philippinen gewinnen sozusagen. Und waren dann eben auch, habe ich schon gemerkt, dass die auch sehr in freudiger Erwartung waren.
Okay.
Und dann trat eben der jetzt Leo der 14. ist, auf den Balkon. Und keiner von uns hatte erstmal eine Ahnung. Auch genau. Nicht der Pater Flavi.
Okay.
Der musste auch erstmal schauen, wer ist das und wie ist das jetzt zu verstehen. Aber sehr, sehr schnell war klar, da können wir uns sehr, sehr freuen.
Kennt ihr jemanden, der ihn kennt?
Ja gut.
Also ihr kanntet ihn offensichtlich auch nicht oder nicht wirklich, aber,
nee, aber
habt ihr irgendwelche
nicht.
mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, mit dem hatten wir schon Kontakt, das ist ein guter oder boah, seht euch vor.
Gut, in Bayern gibt's natürlich die Augustiner.
Mhm.
Jetzt ist er Augustiner, da sind natürlich die Verbindungen da, da findet sich sehr schnell jemand, der ihn kennt. Und wer ihn heute übrigens kennenlernen wird, ist einfach unser Missio-Präsident.
Nein.
Der Monsignore Huber ist nämlich, während wir sprechen, in Rom und er wird heute innerhalb der Generalversammlung der Nationaldirektoren der päpstlichen Missionswerke, so heißt diese ehrwürdige Versammlung, wird er heute Zeit haben, mit Leo dem 14. zu sprechen. Und ich habe ihn gefragt, wie lange denn überhaupt? Wie muss man sich vorstellen?
Da bin ich auch gespannt.
Ja, also er geht schon davon aus, dass er mindestens 2 Minuten haben wird. So wenig ist es gar nicht.
Nee, stimmt. Also wenn man mal kurze Radiobeiträge gemacht hat, weiß man, was man in 2 Minuten alles erzählen kann.
Da kann man die ganze Welt erklären. Und man kann auch eine ganze Menge hören. Und was er vorhat, ist in jedem Fall, ihm die Grüße und guten Wünsche der Katholiken hier aus Bayern zu bringen und ja, einfach ihm zu sagen, dass Missio München sich natürlich auch wahnsinnig freut über die ersten Dinge, die er als Schwerpunkte gesetzt hat. Das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig und schön.
Der kann übrigens auch ein bisschen Deutsch verstehen, soweit ich weiß. Ich hoffe, er erzählt ihm von unserem Podcast, dass er sich das mal anhört. Das wäre doch cool, oder?
Das wäre natürlich ganz gut.
Ob er dafür Zeit hat.
Ach, mehr als 2 Minuten.
Wir grüßen Sie an dieser Stelle, Papst Leo, falls Sie zuhören.
Wir haben da einige Erwartungen an Sie.
Oh ja, da gibt's jetzt viele verschiedene Erwartungen. Und ich glaube, was ganz, ganz weit und breit so empfunden wurde, war, als er auf diese Loggia des Balkons getreten ist, als er die ersten Worte gesprochen hat und es war der Friedensgruß.
Ja. Ja.
Und dann sehr, sehr bald hat er diejenigen, die aus Peru gekommen waren, die hat er gegrüßt und dieses erst Italienisch und dann Spanisch, das hat, glaube ich, die Herzen auch von allen bewegt, die gar nicht selber aus Peru kommen, die sich aber einfach vorstellen und mitfühlen konnten, was das jetzt ist, wenn du so weit hergekommen bist und dann steht da jemand, den du sehr geschätzt hast, als der jahrelang dort war und seinen Einsatz gebracht hat, ein Missionar eben. Und das ist auch für uns bedeutsam
genau.
Bei Missio.
Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal 3 Begriffe zu nennen und diesmal nicht über Reiseerinnerungen, sondern was ihr mit dem neuen Papst verbindet?
Das ist interessant, weil ich habe keine einzige Sekunde im Vorfeld drüber nachgedacht, dass wir eigentlich drei Begriffe mitbringen
da
sollten.
Bin ich jetzt froh, Christian, dass dir es genauso geht.
Ich habe meine Hausaufgabe leider nicht gemacht.
Das ist schön, dann wird
es spontaner. Aber ich würde als ersten Begriff tatsächlich auch dieses erste Wort Frieden einfach nochmal aufgreifen, weil mich das tatsächlich auch schwer bewegt hat. Ich finde es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, wenn man mal nüchtern drauf schaut, dass ein Friedensgruß kommt bei einer Religion, egal ob es das Christentum ist oder auch im Islam, Salam alaikum, der Friedensgruß ist einfach ein Standardgruß und trotzdem war das ungewöhnlich und bewegend und deswegen nehme ich gerne Frieden als erstes Wort auch hier mit rein.
Ja. Und daran anschließend nehmen wir vielleicht gleich, das hatte nämlich relativ kurz danach gesagt, den Dialog. Also die Gesprächsbereitschaft und den Willen, das Gespräch zu suchen als einzige Möglichkeit, dann tatsächlich auch einen Frieden zu erreichen. Und wir sehen ja, die aktuellen Nachrichten bringen es ja gerade. Wenn jetzt ausgemacht wird, dass es Gespräche geben soll zwischen Zelensky und Putin. Was war da heute in den Nachrichten?
Ja, die jüngsten Nachrichten sind ja, dass sich der Vatikan als Gesprächsort zunächst mal anbietet. Leo XIV. Legt darauf Wert, dass er in gewisser Weise eine Neutralität bieten kann. Es sind mehrere Orte im Gespräch. Wenn man sieht, was berichtet wird, auch die Türkei oder die Schweiz. Aber der Vatikan ist ein Ort, an dem möglicherweise Gespräche stattfinden können, um diesen grausamen Angriffskrieg seitens Russlands, dass man da zu einer Lösung kommen kann, dass das endlich aufhört.
Wir nehmen ja heute am 22. Mai auf und ja, das ist der Stand von heute. Wenn ihr uns hört, sind ein paar Tage vergangen. Schauen wir, was bis dahin passiert. Man ist ja immer wieder überrascht oder ich persönlich, aber viele andere hoffe ich oder denke ich auch. Niemand hätte, glaube ich, doch erwartet, dass es während dieser Zeremonie beim Begräbnis von Papst Franziskus und jetzt bei der Amtseinführung des neuen Papstes erstens, dass überhaupt so viele Staatsoberhäupter aus verschiedenen Ländern zugegen sein würden und eben genau von diesen Konfliktparteien, der ukrainische Präsident Zelensky und President Trump, der US-Präsident Donald Trump, plötzlich nebeneinander im Petersdom improvisiert mit zwei Stühlen einfach nebeneinander sitzen und man weiß nicht genau, wie viel können die da in dieser kurzen Zeit wirklich besprechen, aber alleine, dass es plötzlich diese Begegnungen gibt.
Die es um die Welt ging.
Mhm. Ja.
Und zu Recht, denn das macht dann doch die Umgebung.
Ja.
Es tun sich Gesprächsmöglichkeiten auf, Verständigungsmöglichkeiten, die es vorher nicht gab. Das finde ich auch ungeheuer beachtlich, was jetzt schon geschieht und bleibt zu hoffen, dass das in Richtungen geht, die wir uns alle wünschen.
Ein dritter Begriff fehlt noch.
Ich würde... Oder so, hast du, wenn wir zu dritt sind, hast du einen, dann will ich doch gar nicht ins Wort fallen.
Er hat auch in seiner Antrittsrede bei der Amtseinführung gesagt, dass er dieses Wirtschaftsmodell kritisiert, bei dem die Ressourcen der Erde ausgebeutet werden und die Ärmsten an den Rand gedrängt werden. Also Wirtschaftsmodell, sage ich mal als dritten Begriff. Ich glaube, das kommt bei euch auch nochmal jetzt, wenn ihr ein bisschen mehr erzählt, was ihr für Erwartungen habt an ihn. Auch nochmal vor das Wort, oder?
Ist keine schlechte Wahl, ja, weil es betrifft ja auch seine Namenswahl. Also nicht zufällig ist dieser Name Leo gewählt worden, von wem auch immer, von dem Kardinal Prevost selbst oder vielleicht auch von seinem Umfeld vorgeschlagen. Das weiß man ja nicht so genau. Oder vielleicht ist es auch eine Eingebung von oben.
Sie hatten ja zwei Tage Zeit, darüber nachzudenken, als sie zusammensaßen im Konklave. Wenn ich's werde, wer werde ich denn dann?
Das sind so Dinge, die müsste man irgendwie gerne. Wie stellt ihr euch das vor zum Beispiel? Also glaubt ihr, dass der Name Leo der 14. auch auf einen anderen getroffen wäre? Also dass das einfach ein Name ist, der da im Raum zirkuliert? Oder hat jeder...
Du meinst, dass da eine Liste steht?
Ja.
Das sind die möglichen Wahlkandidaten und das sind die möglichen Namen, die ihr euch geben könnt?
So stelle ich mir das nicht vor. Ich stelle mir vor, dass er selbst sich das überlegt hat und dass er eben an Leo den 13. anschließt mit der Sozialenzyklika und dass er das als seine ganz eigene, nicht nur Aufgabe, sondern er vielleicht das Gefühl hat, dass seine Fähigkeiten in dieser Rolle die Möglichkeit schaffen könnten, unter diesen Gesichtspunkten die Kirche und die gesamte Welt ist es ja, also über die Kirche hinaus, das Leben der Menschen in eine positive Richtung zu führen. Ich glaube, er schätzt es selbst als das ein, was er in diesem Amt und in dieser unglaublichen Rolle, das ist ja eine unglaubliche, eigentlich kaum auszufüllende Rolle, da bewirken könnte.
Mhm.
Und das ist ja schon toll.
Also ich denke auch, dass die Kardinäle alle sozusagen Fan von diversen Päpsten sind und sich überlegen,
wer hat denn wohl die Kirche in eine Richtung gelenkt, die ich auch besonders wichtig finde? Und wenn du dann 2 Tage in dem Konklave bist und wir haben ja alle den Film gesehen, dann gibt es ja dann mal ein paar Stimmen für irgendjemanden. Und wenn dann jemand schon mal von ein paar Leuten gewählt worden ist, dann überlegt er sich wahrscheinlich sowas schon mal.
Ja, es war eben interessant, weil sowohl der Name ist ein Ding, was man irgendwie im Kopf haben muss. Gleichzeitig hatte er auch eine programmatische erste Rede gehalten. Ja. Sah man zwar, dass das per Hand notiert war, aber trotzdem innerhalb relativ kurzer Zeit waren es doch sehr tiefgehende Gedanken, die er da gleich eben auch veröffentlicht hat sozusagen oder auch öffentlich gesprochen hat. Also da ist schon ein Denkprozess dahinter, glaube ich.
Würde interessieren, wie viel zwischen Wahl und weißem Rauch vergeht, ob er da schon schreiben kann. Aber
wie viel Zeit man dafür?
Ich möchte, wir werden es nicht erfahren und wir wollen uns vielleicht ein bisschen mehr mit ihm als Person beschäftigen.
Gerne, ja. Ich würde gerne beim Namen Leo den 13. würde ich gerne was einbringen. Also es wurde jetzt öfter gesagt, Leo der 13. so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung und Arbeiterbewegung aufkamen, hat er sich zu Wort gemeldet sozusagen im Rahmen von päpstlichen Schreiben, Enzykliken und so weiter. Was auch interessant ist, dass Papst Leo der 13. auch mit Blick auf die Mission und mit Blick auf Afrika öfter sich geäußert hat. Und das ist eigentlich für unsere Arbeit, finde ich das auch ganz spannend.
Stimmt, also das habe ich jetzt auch in der ganzen Berichterstattung wenig gehört. Für mich war eben katholische Soziallehre immer das Stichwort, das ich damit verbunden habe, sehr spannend.
Ja, also das war zum Beispiel so, dass ich habe zufälligerweise für unser Magazin was geschrieben über Daniel Comboni, den Gründer der Comboni-Missionare. Ihr kennt Comboni-Missionare von Südsudan, Gregor Schmidt, hatten wir schon im Podcast. Und der lebte eben auch in zur selben Zeit wie Papst Leo der 13. Und Daniel Comboni war eben lange im heutigen Sudan, diese Region oder auch heutigen Südsudan und hat von dort auch regelmäßig berichtet. Das wurde damals veröffentlicht in Zeitschriften, Vorläufer des heutigen Missio-Magazins zum Beispiel, aber eben auch in Rom. Und er hat nach Rom berichtet, was er dort gesehen hat. Zum Beispiel war der ja schockiert von den Zuständen mit Blick auf Sklaverei und Menschenhandel. Der hat
genau, das
detailliert
war ja ein Hotspot Sudan, im Prinzip die ganze Gegend rum.
Richtig.
Ne? Da wurden unglaublich viele Menschen geraubt.
Ja, meistens von arabischen Händlern. Mhm. Schwarzafrikanische Menschen wurden versklavt, unter brutalsten Bedingungen verkauft, auch nach Übersee verschifft. Und daraufhin hat eben Papst Leo der 13. eine Enzyklika geschrieben über die Sklaverei in Afrika. Und er hat sich dagegen ausgesprochen, hat gekämpft dafür oder sich zu Wort gemeldet zumindest, um überhaupt auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Und bis heute haben wir bei Missio Anfang Januar eine Kollekte zum Afrika-Tag. Also es wird am 5. und 6. Januar aufmerksam gemacht. Wir bitten um Spenden für Ausbildung in Afrika. Und dieser Afrika-Tag geht auch auf dieses Thema zurück. Das wurde von Papst Leo den 13. eine Kollekte eingeführt, mit Blick darauf, die Pest der Sklaverei, wie er es beschrieben hat, zu beenden. Deswegen können wir jetzt auch an Papst Leo den 13. anknüpfen.
Sehr und gut. Ich denke, der Papst Leo der 14., der knüpft genau an das, was du gerade geschildert hast, Christian, ganz genau an. Mit seiner Zeit in Südamerika an der Seite der Armen. Es gibt ja die Bilder, an denen man sieht, wie er vor Ort ist, wenn die Naturkatastrophe daherkommt.
In Gummistiefeln, genau.
In Gummistiefeln sieht man ihn stehen und es ist einfach so, dass da ein Mensch ist, der wirklich vor Ort an der Seite derer, die nicht viel haben, gewesen ist und einfach weiß, wie es ist. Und es ist, glaube ich, für uns aus Missio-Sicht ganz entscheidend, denn das verändert den Blickpunkt, wenn man das mal gemacht hat. Und er hat es nicht mal gemacht, sondern jahrzehntelang. Und es ist, glaube ich, ein innerer Antrieb und es verändert den Blick auf die Welt. Zu wissen, wie unsere Welt an den Orten für die ist, die nicht viel haben und was geschehen muss, damit das Leben für die Menschheit insgesamt besser werden kann.
Genau, ich habe gerade noch mal hier so ein bisschen gespickt bei meinen Notizen. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen über ihn gemacht, weil ich wusste, dass wir über ihn sprechen. Und du sagst es richtig, der war jahrzehntelang in Peru und hat ja sogar die Staatsangehörigkeit
angenommen.
Also das zeigt ja auch eine sehr tiefe Verbundenheit. Und er scheint ja auch ein Weltbürger zu sein, spricht als Amerikaner 5 Sprachen, glaube ich. Also 3 davon aktiv. Latein versteht man nur. Und Deutsch, wie gesagt, kann er auch. Deswegen wird er natürlich unseren Podcast hören.
Und das ist eben
Italienisch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch spricht er.
Ja, und das ist eben das Verständnis der Weltkirche.
Mhm.
Zu wissen, es ist eine Weltkirche, eine Kirche, die unter ganz unterschiedlichen
Umständen in den verschiedenen Gesellschaften versucht, irgendwie Zeugnis zu geben für das Evangelium, für die frohe Botschaft, dass es Hoffnung gibt, dass ein gutes Leben möglich ist, dass Laudato Si, die wir unser gemeinsames Haus bewahren können, also die Natur nicht kaputt machen können, dass auch die anderen Wesen, nicht nur wir Menschen, Würde und Recht haben. All diese Dinge. Und wenn man das aus dieser Perspektive sieht und nicht nur aus einer heraus, wo man vielleicht geboren ist und verschiedene Funktionen hatte, dann ändert das den Blick komplett. Und das ist eben der Blick, den wir bei Missio München auch haben, weil wir da die verschiedenen Kontinente und die Lebenswirklichkeiten der Menschen vor Ort sehen.
Und dann ist ja noch ein Diplomat, was mit dem Wissen im Hintergrund natürlich auch sehr hilfreich ist. Also wenn er das Wissen hat und die Kunst der Diplomatie beherrscht, da kann echt was vorangehen. Habt ihr Rückmeldungen von euren Projektpartnern bekommen, wie die das so sehen?
Wir haben bestimmte Wortmeldungen, habe ich gesehen und gehört. Also zum Beispiel von Sister Daisy aus Papua-Neuguinea. Die wurde auch schon im Podcast vorgestellt.
Genau, ich kenne die Leute alle, obwohl ich sie noch nie getroffen habe. Das ist sehr lustig.
Ich würde hoffen, auch draußen unsere Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht an die eine oder andere Szene.
Vor circa einem Jahr.
Genau. Wenn nicht, hört ihr einfach nochmal nach. Sister Daisy, die ja für die Bischofskonferenz in Papua-Neuguinea arbeitet und vergangenen Oktober Gast bei uns von Missio war, um auch auf die Lage im Pazifik aufmerksam zu machen, die hatte zunächst auch sehr detailliert in ihren Kanälen, die ist auch sehr aktiv in Facebook, aber meldet sich auch direkt bei uns, auch beschrieben, wie sehr sie den Vorgänger Papst Franziskus geschätzt hat, auch eine persönliche Begegnung noch hatte mit ihm Anfang Januar, also so kurz bevor es ihm auch gesundheitlich nicht mehr so gut ging oder vielleicht auch damals schon schwächer war, aber eben immer noch ganz klar gesagt hat, weshalb Papst Franziskus für Menschen im Pazifik bedeutsam war. Der hatte ja eine seiner, oder wenn nicht sogar seine letzte Reise noch nach Papua-Neuguinea gemacht, ist ja noch gar nicht
so
lange her.
Wahnsinn, wenn man sich überlegt, der alte Mann, so eine Strapaze.
Ja, und es war ihm eben noch so wichtig, auch buchstäblich dort die Menschen an den Rändern zu erreichen, dass ich dachte, als Sister Daisy eben sich gemeldet hatte und Papst Franziskus so viele lobende Worte hinterher gerufen hat, war ich jetzt überrascht, wie sehr sie sich auch über den Neuen gefreut hat, weil ich dachte eben eher, naja, vielleicht so viele gute Erinnerungen an den Vorgänger, dann ist man vielleicht eher erstmal zurückhaltend. Aber ich glaube, dass da schon ein Bewusstsein dafür da ist bei vielen Menschen. Es könnte so eine Art Kontinuität geben. Es könnten manche Dinge sich sogar noch weiterentwickeln von Franziskus zu Leo dem 14. und vielleicht auch neue Impulse kommen, die aber eben auch den Fokus auf den Menschen in ärmeren Regionen, in allen Teilen der Welt haben und so weiter. Ja, so scheint mir die Rückmeldung bisher zu sein.
Sister Daisy war die Lady Bishop, oder? Die Frau Bischof.
Hat Christina erzählt.
Ja, genau. Also ich glaube, den Zahn können wir uns vorerst mal wieder ziehen lassen, dass es eine Frau Bischof geben wird. Aber das andere war die Geschichte mit dem Frieden. Und wir haben natürlich jetzt alle erstmal an die Ukraine gedacht und an Gaza und Israel. Aber ihr habt ja auch Projektpartner in ganz anderen Krisenherden. Haben die irgendwas erzählt?
Ja,
was sie sich erwarten?
Es kam gleich eine Nachricht aus Kongo von einer Menschenrechtsorganisation in Südkivu, gerade dieser Region im Osten des Kongos. Auch da haben wir vor kurzem erst drüber gesprochen. Ihr erinnert euch über die Menschen, die aus dem Gebiet im Osten des Kongos hinüber nach Uganda fliehen. Und auch da haben die ganz klar gleich gesagt, ich habe es sogar hier, nachdem der neue Papst eben in seinen ersten Ansprachen den Frieden in der Ukraine angemahnt haben, Frieden in Israel und Palästina und Gaza speziell, können Sie nicht auch einen Appell für den Frieden in der Republik Kongo, der Demokratischen Republik Kongo, noch anfügen sozusagen? Kann das nicht eine der nächsten Ansprachen auch beinhalten, dass auch auf diesen Konflikt nochmal neu hingeschaut wird? Man sieht ja auch daran, ne, die Erwartungen sind groß und die Krisenherde in der Welt, das werden ja nicht weniger. Natürlich muss man auch sich von dem Gedanken verabschieden, da kommt jetzt ein neuer Mann auf den Stuhl des heiligen Petrus und schnippt mit den Fingern und plötzlich ist Frieden überall auf der Welt. Das wird natürlich leider nicht passieren.
Aber wenn Menschen schon mal miteinander reden, ist schon mal viel gewonnen.
Ja, und überhaupt den Blick zu richten auf
diese... Also wenn Regierende miteinander reden.
und überhaupt den Blick zu richten auf diese Krisenherde, die ja dann schnell auch vergessen werden oder einfach auch nehmen manche Konflikte so viel Raum ein, weil es ja eben so furchtbar ist, die Lage in Gaza zu sehen, wie die Menschen dort hungern oder die Lage in der Ukraine zu sehen, wie die Menschen ausgebombt werden und fliehen müssen. Dass man hat ja gar keinen Platz mehr, sowohl selber persönlich alles aufzunehmen, als auch überhaupt in den Medien darüber zu berichten. Ja.
Was wünscht ihr euch von ihm? Ich denke, wir dürfen da relativ zuversichtlich sein, dass aus den ersten Dingen, die er gesagt hat und wie er so seine Gewichtung gelegt hat, dass die aus Missio-Sicht wesentlichen Punkte so weitergehen werden. Es wird einen Fokus auf die Menschen am Rande geben, auf die Armen, auf die, die die Verlierer sind, unsere Art der Globalisierung. Ich kann mir auch vorstellen, dass er bei dem, was dieser große Komplex Natur, Umwelt, Schöpfung bewahren ist, dass er eine Stimme sein wird, die nach wie vor wichtig ist. Er selber hat ja sozusagen diesen Schwerpunkt auch gelegt, wie kann gutes Leben möglich sein angesichts der technologischen Entwicklung, die wir haben, ja, KI, genau. Künstliche Intelligenz, die uns ja vor riesige Herausforderungen stellt, vor ethisch-moralische Fragen, vor Umwälzungen, die wir noch gar nicht absehen können. Und das ist, glaube ich, auch ganz großartig, dass es da jemanden gibt, der das in den Blick nimmt und dort vielleicht immer mal wieder ein paar einordnende oder zumindest mahnende Worte sagen kann und eine Stimme sein kann.
Ich wünsche mir diesen ersten Eindruck auch dauerhaft, dieses Menschliche, dieses Zugewandte. Man hat gesehen, da ist ein Mensch, der ein neues Amt übernimmt, das auch irgendwie übermenschliche Fähigkeiten eigentlich fordert. Man kann sich auch lustig machen über die Rituale und diese große, aufwendige, auch altmodische Zeremonie, aber irgendwie hat das auch was Besonderes, dass da plötzlich ein Mann in so ein Amt kommt. Man hat gesehen, ich habe das wahrgenommen, der wirkte auch so ein bisschen nervös oder unsicher und das war ja gerade extrem sympathisch. Also nicht einer, der sofort alles weiß, der sofort immer Recht hat. Das sieht man ja leider heutzutage sehr oft, sowohl in der Politik, war auch lange Zeit, muss man ja auch ehrlich sagen, in der Kirche immer so, die Kirche gibt vor und das Volk, die Gläubigen müssen folgen. Also jemand, der zugewandt ist den Menschen, der auch Widersprüche versteht, dass Menschenleben einfach auch Widersprüche in sich tragen, dass es mal vorwärts geht, mal zurück, mal seitwärts. Ja, und eben auch die Augen nicht verschließt vor den Problemen und Herausforderungen in der Welt. Das würde mir sehr gut gefallen.
Hattet ihr, als er den Ring angesteckt bekommen hat, auch den Eindruck, dass er mit den Tränen der Rührung kämpft? Also mir kam der da so menschlich und gerührt vor in diesem Moment.
Ja, den Moment habe ich jetzt gerade nicht so präsent. Aber
der Unterlippe gezittert.
Ja, genau, du hast recht. Ich habe es auch, als er dann eben, wie gesagt, diese Notizen in die Hand genommen hat und plötzlich ist ihm klar geworden, er muss jetzt hier vor tausenden Menschen eine Rede halten und die Millionen in der Welt auch noch anschauen und sich anhören. Und nicht nur wir zu fünf, die im Raum oben, fünften Stock bei Missio saß, auf der großen Leinwand, haben wir da auch jede Regung mitverfolgt, gebannt. Und es beschäftigt mich seitdem, muss ich sagen, weil man ist ja geneigt, immer zu denken, es kann einen wenig überraschen und plötzlich gibt es da so eine, wie gesagt, bisschen altmodische Zeremonie und man merkt, die ganze Welt schaut jetzt zur selben Zeit auf diesen Moment. Das ist schon, ja, so was Besonderes.
Sehr beeindruckend. Ja. Und trotzdem sitzt da ein Mensch, das ist das, was ich so mitgenommen habe.
Der ich glaube auch, dass es ein Mensch ist, der versteht, dass es auch außerhalb des katholischen Glaubens auch andere Religionen gibt. Das finde ich auch ganz wichtig. Also ich glaube, das wird der in Peru erlebt haben, das wird der in seinen anderen Begegnungen auch schnell merken, dass wir eben aufeinander angewiesen sind. Also wenn es darum geht, um Israel und Palästina, geht es natürlich auch um verschiedene Religionen, die da in Konflikt zueinander stehen. Und diese Dinge, glaube ich doch, dass die jetzt auch nicht vergessen werden. Mhm. Weil, wie du sagst, Barbara, Dialog, das wird auch ein entscheidendes Thema sein.
Also hohe Erwartungen und viel Hoffnung ruhen auf Leo dem 14. Auch oder vor allem, wenn es um die Menschen geht, denen es nicht so gut geht. In den nächsten Monaten werden wir sehen, ob er diese Hoffnungen erfüllen kann. Jetzt haben wir so viel geredet über den neuen Papst. Ist der alte damit schon fast vergessen?
Ah nein, überhaupt nicht. Ich glaube, der ist von niemandem vergessen. Papst Franziskus, das war auch ein ganz besonderes Pontifikat. der hat ja Themen aufgemacht und Türen geöffnet, was ja viele für undenkbar halten. Es gab natürlich auch Dinge, die den einen oder die andere enttäuschen konnten, wo man sich vielleicht auch mal geärgert hat, aber wie sollte es anders sein? Aber im Großen und Ganzen hat natürlich Papst Franziskus mit seiner Amtszeit wirklich auch die Kirche und die Welt mit verändert. Und dieses Menschliche, von dem du gerade gesprochen hast, Christian, dass man sich ja auch so freut, wenn man jetzt seinen Nachfolger sieht und man spürt wieder, da tritt ein Mensch raus, der bereit ist, seine gesamte Person, alles in diesen Dienst zu stellen. Und da ist auch eine Ehrfurcht vor dem Amt da. Das hatte ja Papst Franziskus natürlich auch, diese ungeheuer menschliche Seite. Mhm. Und das, glaube ich, wird nicht vergessen sein, daran bleibt anzuknüpfen.
Über ihn sollten wir also auch nochmal reden, aber nicht mehr heute, sondern in 2 Wochen, denn wir haben noch was zu feiern, nämlich 10 Jahre Enzyklika Laudato Si, die natürlich auch wahnsinnig viel mit euren Projekten zu tun hat. Das wird unser Thema sein in 2 Wochen. Bis dahin macht's gut. Wir sagen tschüss für heute, eure
Christian Selfer, ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn wir uns als Vatikan-Experten outen.
Was wir ja heute schon gemacht haben.
Und Barbara Brüssler, ich freue mich auch und bin gern wieder mit dabei.
Und Brigitte Strauß ist auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.